Koffer dann mit ausgeladen und hinterher sind wir da rausgefahren und ich gucke auf den Beifahrersitz und es liegen 1500 Euro auf dem Beifahrersitz. Also ich sage mal so, die, die es drauf haben, haben die wenigsten Ansprüche. Die, denen es zugeflogen ist, reich geboren wurden, die haben die meisten Ansprüche und das sind die schwierigsten Kunden. Der Fahrer geht rein, rennt erstmal hoch, nimmt sich noch einen Pagen mit dazu, bringt das Gepäck, keine Ahnung, 19 Koffer, kommt runter ans Auto, dann heißt es, Fahrer, warum läuft die Klimaanlage noch nicht? Ein DJ, dem schicken wir eine S-Klasse. Der ist morgens, glaube ich, um 4 nach dem Gig abgeholt worden. Dann klingelt mein Telefon, ruft mich die Tourmanagerin an und sagt, was habt ihr denn da für ein Auto geschickt? Sag ich, eine S-Klasse, Langversion. Ja, er hätte da keinen Platz.
Willkommen bei Brüderlich Unvernünftig, dem Podcast, wo Unternehmertum auf Excel trifft. Jetzt abonnieren. Neue Folgen jeden zweiten Donnerstag. Ehrlich, persönlich, brüderlich.
Neue Woche, neues Glück. Es geht weiter mit Brüderlich Unvernünftig. Heute mal wieder mit einem spannenden Gast. Ich sage immer, der Fahrer der Schönen und der Reichen oder der Erfolgreichen oder die, die es noch werden wollen. Herzlich willkommen, lieber Raphael. Wir freuen uns, dass du heute da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielleicht starten wir gleich mal. Erzähl mal ganz kurz was über dich, damit unsere Zuhörer und Zuschauer wissen, mit wem wir es heute zu tun haben.
Ja, ich bin der Rafa. Ich, so wie es der Daniel schon gesagt hat, bin der Transporter. Ich befördere Leute von A nach B, von Putzfrau des Millionärs bis zum Milliardär. Und dabei entstehen halt spannende Geschichten, dabei entstehen spannende Gespräche. Ja.
Und ja, also ich finde es mega, mich so gefreut auf das Gespräch jetzt mit dir, dich auch kennenzulernen, das mal zu erleben, was passiert hinter den Kulissen. Aber wie kommt man denn dazu, wenn man jetzt mal einen Schritt zurückgeht? Du bist ja nicht geboren als Transporter oder Chauffeur sozusagen. Wie kamst du dazu, da ein Business zu starten?
Ja, ich bin vom Beruf eigentlich Fahrlehrer, war 13 Jahre bei der Bundeswehr, bin aus der Bundeswehr ausgeschieden, habe mich mit einer Fahrschule selbstständig gemacht und irgendwann kam ich auf die Idee, ja, versuchen wir es mit dem zweiten Standbein. Dabei damals suchte die SAP einen Transportdienstleister für ihre Flughafen-Shuttle. Und so habe ich das angefangen. Erstmal mit einem Auto, zwei Autos. Und so hat sich das sozusagen entwickelt. Mittlerweile fahren wir gar nicht mehr für die SAP. haben uns eigentlich mehr auf den Limousinenbereich konzentriert, also mehr auf die gehobenere Personenbeförderung und weniger auf den Holztransport, also auf den typischen Flughafentransfer. Natürlich machen wir es auch, aber nicht überwiegend. Also überwiegend.
Also extrem spannend, weil also Fahrlehrer, ich könnte es niemals werden, weil ich so extrem viele Punkte habe. Also meine Anwälte, wenn ich wieder anrufe, dann klatschen die in die Hände und sagen Umsatz. Also ich glaube, als Fahrlehrer darf man keine Punkte haben, oder?
Wenig bis gar nicht. Irgendwann bekommt man halt die Lizenzen entzogen und dann geht es auch nicht mehr.
Ja. Also wäre nichts für mich. Ich glaube, für mich ja auch nicht, oder?
Nee.
Aber ich habe gesehen, der Micha in unserem ersten Reel, wer den gesehen hat, Micha ist auch schon ins Vergnügen gekommen, sich hierher fahren zu lassen. Also da hat er mal unseren Gast mal schön ausgenutzt.
Und es war ein schönes Gefühl. Ich kenne das von früher, als ich unterwegs war, gab es auch immer den einen oder anderen Fahrdienst. Das war immer sehr angenehm, muss man ganz offen sagen. Auch so die Lokation in dem Fahrzeug, mal Platz, man kann arbeiten. Das hat schon definitiv Charme und einen Mehrwert aus meiner Sicht.
Aber bei dir waren es doch die mit dem gelben Schild auf dem Dach, oder?
Genau. Nicht also, wirklich.
Das sind dann die kleineren Versionen von Fahrzeugen.
Das gibt es natürlich auch. Ja. Das ist eine andere Dienstleistung. Oft sind die Taxifahrer die sagen, wir nehmen denen die Arbeit weg. Aber wir machen eine ganz andere Arbeit. Wir sind nicht der typische Taxifahrer. Erstens kommen andere Fahrzeuge. Fahrzeuge sind nicht gebrandet. Ja. Der Fahrer hat keine Sandalen an. Spricht auch fließend Deutsch und Englisch und die Umgangsformen sind ganz andere in unserem Business und deswegen vergleichen wir uns nicht mit Taxi oder Uber oder ähnlichem. Wir sind Chauffeur, Limousinenservice.
Könnte man sagen, Blacklane ist dann letztendlich so ein bisschen der Wettbewerber?
Nein, also Blacklane an sich, Blacklane hatte ja gar keine eigenen Fahrzeuge. Blacklane ist eine Plattform.
Ja.
Blacklane ist eine Plattform, die auf Dienstleister wie uns zurückgreift.
Okay.
Wir arbeiten nicht mehr mit Blacklane zusammen, da die AGBs von Blacklane sich gegen die Unternehmer gerichtet haben. Ja. Und da haben wir die Zusammenarbeit mit Blacklane beendet, mit wem wir zusammenarbeiten, ist nach wie vor Sixt.
Ja.
Also auch bei Sixt kann man eine Limousine buchen mit Chauffeur, also nicht nur ein Auto zu mieten, also ein Auto mieten, sondern auch eine Limousine buchen mit Chauffeur. Und mit denen arbeiten wir auch sehr gerne zusammen, auch mit anderen Plattformen. Es gibt mehrere Plattformen, die die Limousindienste auch vermitteln. Ja.
Ja.
Okay, du hast ja gesagt, du hast da recht hochwertige Autos im Portfolio. Ne? Wir haben jetzt vorhin schon gesehen, das war, wenn man hier ein bisschen Werbung machen darf, Mercedes S-Klasse. Genau. Was hast du noch so im Portfolio, dass man sich so vorstellen kann, in welcher Liga das Ganze stattfindet?
Genau, also wir haben eine Mercedes S-Klasse, wir haben einen neuen 7er BMW, wir haben einen Audi A8, wir haben V-Klassen, auch sehr hochwertig ausgestattet. Wir bekommen jetzt demnächst eine neue V-Klasse, sogar mit Massagesitzen hinten. Also für die Fahrgäste. Und dann haben wir noch einen Sprinter umgebaut, wie ein kleines Büro mit einem Tisch drin. Daniel kennt ihn schon.
Tatsächlich.
Und da kann man auch schön in Urlaub reisen. Und wir haben auch einen Reisebus. Ja, also wir haben auch einen Reisebus mit 52 Sitzplätzen. Alle Fahrzeuge sind schwarz, nicht gebrandet.
Und wie bekommt man denn, wie können wir uns das vorstellen, wie kommst du an die Kunden ran? Weil du gerade sagst, du hast so ein breites Portfolio, wo wir später nochmal drauf eingehen. Wie gewinnt man die Kunden? Fährst du da vor die Tür, wo du weißt, da sind die Reichen, Schönen und Reichen und klingelst? Oder wie können wir uns das vorstellen?
Gar nicht. Also ich muss sagen, am Anfang war es wirklich nur die SAP.
Ja.
Und dann kamen über Portale Kunden dazu. Aber wo wir sehr viel Kunden gewinnen, ist über Mundpropaganda. Also Mundpropaganda ist A und O und der Vorstand erzählt mit dem Vorstand, der Manager mit dem und sagt, du, ich fahre mit denen, die finde ich ganz gut, oh, die probiere ich mal aus und dann bleiben sie meistens bei uns hängen und fahren dann auch dementsprechend mit uns. Es gibt auch welche, die wechseln von anderen Unternehmen, die mit denen eben nicht zufrieden sind.
Ja.
Oder wenn sie halt auch vorher, so wie bei dir jetzt, nur Taxi gefahren sind und einmal bei uns dann drin gesessen sind und sagen, so viel teurer ist es nicht, aber ich habe halt den Mehrwert und ich habe halt ein schöneres Auto, ich habe viel mehr Platz und so weiter. Wir schauen auch zum Beispiel, dass unsere Fahrgäste nicht zu viele Fahrer kennenlernen. Das heißt, meistens beschränken wir uns auf 2 bis maximal 3 Fahrer, sodass auch dieses Vertrauen zueinander aufgebaut werden kann.
Okay, wenn man jetzt nochmal anfängt, also Fahrlehrer, dann zweite Standbeine mit einem Fahrzeug. Das heißt, du hast dann überlegt, okay, jetzt gehe ich halt mal zu Mercedes und sage, ich brauche so eine Nobelkutsche, ich will da was versuchen. Oder wie war das so?
Damals tatsächlich war es nicht mal, ich habe es nicht mal mit einer Nobelkutsche probiert. Ich habe dann erstmal einen VW-Bus damals, also es war 2007. Ich habe einen VW-Bus gekauft, einen T5. Oder T5 war es schon. Und habe mit dem dann erstmal mal angefangen. Und dann kam das erste noblere Auto dazu. Das war ein VW Phaeton. Ja, das war so damals, war kein Mercedes, aber ich habe gedacht, die waren damals billig. Probieren wir mal mit einem Phaeton anzufangen. Und so baute sich das Ganze auf und wuchs dann auch von Jahr zu Jahr. Mit den Kunden, die dann halt auch dazu kamen, ja. Und so hat sich das sozusagen entwickelt in diese Richtung. Und irgendwann sind die Kunden halt so hoch, dass man sagen muss, okay, der Phaeton geht nicht mehr. Kein Businesskunde steigt in einen Volkswagen, wobei der Phaeton heutzutage eh nicht mehr produziert wird. Aber da geht man halt Richtung Mercedes, Richtung Audi, Richtung Mercedes, Richtung BMW und entwickelt sich dann auch weiter. Und wir werden auch irgendwann nicht um den Maybach drumherum kommen. Also die Kundschaft ist da und die Kundschaft würde es auch bezahlen, den Mehrwert von einem Maybach gegenüber der S-Klasse. Ja. Sind wir jetzt dran?
Ja, aber die Frage, also gibt es da die Kunden, die dann wirklich sagen, lieber Rafa, ich möchte auf gar keinen Fall so einen blöden BMW, sondern ich möchte einen Mercedes? Also gibt es da direkt die Ansprüche?
Ja. Also es gibt Kunden, die sagen, ich steige gerade aus dem arabischen Bereich. Ein arabischer Kunde steigt lieber in eine alte S-Klasse von Baujahr 2018 als in einen nagelneuen Audi.
Echt?
Weil er das so kennt, weil er diesen Mercedes kennt und schätzt und sagt sich.
Und 7 Stück davon daheim hat.
Genau. Ja, so oder ungefähr. Mehr. Oder mehr, ja.
Ja.
Und die sind da ganz arg. Aber ich habe auch selbst Kunden wirklich, die sagen, ich bevorzuge den Mercedes. Also ich habe einen Kunden, der sagt, Du brauchst mir mit gar nichts anderem kommen. Also wenn du kein Mercedes mehr hast im Fuhrpark, dann müssen wir uns überlegen, dann müssen wir mit meinem eigenen fahren oder wir müssen uns trennen, ja, wo man ja gar nicht drauf hinaus will. Ja. Also ohne Mercedes geht's wirklich nicht. Auch wenn der Mercedes nicht das, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, also es ist nicht das Beste.
Alles.
Es ist nicht das beste Auto. Also es gibt durchaus, der BMW ist Mercedes weit überlegen. Also der 7er BMW hat eine verbaute KI. Vom Mercedes kommt da jetzt zwar auch ein Update, da kommt jetzt ein Facelift oder kam jetzt ein Facelift raus. Die bleiben da dran. Aber für den Chauffeurbereich, finde ich, ist der BMW das bessere Auto. Man hat wirklich mehr Platz als Passagier hinten. Man hat viel mehr Möglichkeiten. Man hat einen großen 8K-Bildschirm, der für sich von der Decke nach unten absenkt. Und elektrische Türen, alle vier. Und das gibt es bei Mercedes nur bei Maybach und nur hinten.
Aber es ist ja am Endeffekt so, dass der Kunde ja entscheidet. Die Frage ist, hast du dann schon mal überlegt, nur auf Mercedes umzusteigen, wenn du sagst, weil du jetzt Mercedes betont hast, dass doch das potenziell das Auto ist, wo du nochmal weitere Kunden gewinnen kannst, weil wenn das Auto ja verbucht ist, dann kannst du ja den einen Kunden als Beispiel nicht bedienen, weil du hast ja keine 5 S-Klassen rumstehen, gehe ich von aus.
Ja, richtig. Also mit dem Mercedes kommt man immer durch. Also mit einem Mercedes kann man immer vorfahren. Mhm. Ja. Aber man muss auch irgendwo wirtschaftlich denken und sagen so, was kostet mich ein Mercedes, was kostet mich ein BMW? Ja, und wenn ich dann den Preis von einem Mercedes sehe, liege ich irgendwo bei 170.000. Und wenn ich den Preis von einem 7er BMW sehe, da liege ich irgendwo bei 120 und habe viel mehr Ausstattung.
Ja.
Also man muss auch irgendwo wirtschaftlich. Und dann gibt es halt, wie gesagt, wir haben auch die Kunden, da heißt es First Class, aber keine Vorgabe von Fahrzeug. Also First Class wäre A8, 7er BMW S-Klasse. Aber es wird nicht vorgegeben. Ja. Wir fahren zum Beispiel sehr viel für die Schwarzgruppe.
Ja.
Da die Manager von Lidl, kann man ja nennen. Ja. Mhm. Und da heißt es First Class. Und First Class ist egal, was für ein Auto dasteht, wird das Auto dann auch benutzt. Und da werden auch keine Ansprüche gestellt direkt auf eine Marke.
Kann man sagen, jetzt von dem Kundenklientel, wer sind die schwierigsten ist das Thema, du hast ja eine Masse an angestellten Managern sozusagen, du hast dann Unternehmer, du hast Influencer, kann man sagen, sind die unterschiedlich von Charakteren her oder sagst du?
Sehr stark.
Ja?
Sehr stark, ja.
Wer ist am anspruchsvollsten?
Also ich sag mal so, die es drauf haben, haben die wenigsten Ansprüche.
Okay.
Die denen es zugeflogen ist,
ja,
die es geerbt haben, irgendwie vom Himmel gefallen, keine Ahnung, reich geboren wurden, die haben die meisten Ansprüche und das sind die schwierigsten Kunden, die am wählerischsten sind und die wirklich dann wirklich auf kleinste Dinge penibelst achten und sich wegen Kleinigkeiten beschweren, ja, oder halt sehr hohe Ansprüche stellen, aber dann hinterher noch nachverhandeln wollen wegen dem Preis.
Okay.
Gibt's auch, ja.
Okay, weil die sagen, da ist irgendwie ein Krümel auf dem Teppich oder,
so,
oder
wir,
es regnet
ein
heute.
Kleines Beispiel, wir fahren in einem Hotel vor in Baden-Baden. Es kommt eine Familie raus, zwei Erwachsene, zwei Kinder, setzen sich in einen Van und dann fragt der Fahrer freundlich, Entschuldigung, haben Sie Gepäck? Also die wollten ins Legoland damals, nach Günzburg. Mhm. Und dann fragt der Fahrer, haben Sie Gepäck? Ja, Zimmer 411. Oh, okay. Fahrer geht rein, Hotel 411, also vierter Stock. Mhm. Rennt erstmal hoch, nimmt sich noch ein Pagen mit dazu, bringt das Gepäck, keine Ahnung, 19 Koffer, kommt runter ans Auto. Dann heißt es, Fahrer, warum läuft die Klimaanlage noch nicht?
Ja.
Und das sind so auch so Dinge, weiß nicht, ob das sein muss, ob man da nicht einfach anders bleiben kann. Und das war auch so eine, ich sag mal, neureichen Familie war eine Portalbuchung, also über einen Portaldienstleister, es war jetzt kein Stammkunde oder so, würden wir auch nicht auf die Dauer behalten wollen. Also auf so Kunden können wir auch verzichten. Also wir haben auch Kunden, auf die wir bereits verzichten, oder hatten Kunden, auf die wir bereits verzichten, wo wir sagen, sei mir nicht böse, aber wir kommen so nicht zusammen. Also es funktioniert auch nicht. Wir hatten jetzt letztes Jahr zum Beispiel auch den Kunden haben wir immer noch, aber der hatte einen Concierge und mit dem Concierge kamen wir gar nicht klar. Also hat die Buchungen falsch positioniert, hat uns falsch bestellt oder gar nicht bestellt und am Ende sah es so aus, als wenn wir nicht liefern könnten vor dem Kunden. Und der Kunde wusste das nicht. Bis mal ein Fahrer dann mit dem Kunden selbst gesprochen hat und ich dann aber auch gesagt habe, wir wollen die Zusammenarbeit beenden.
Ja.
Und dann hat uns ein Kunde gesagt, ja, auf den Concierge kann er nicht verzichten, er bucht ihm sehr viel Flüge und er hat noch was gut bei ihm und alles gut, aber er bucht die Fahrten jetzt selbst bei uns.
Ja. Okay, das heißt, ihr habt den Kunden nicht verloren oder habt nicht aufgegeben, sondern er hat einfach dann gesagt, er macht es selbst und dann...
Genau, er geht nicht über den Concierge, sondern er macht es dann selbst, wenn es nicht funktioniert, das gibt es auch. Also, das sah halt immer nach außen blöd aus, gerade bei dem Kunden, der Concierge, Alter über 80, hat es oft verpeilt, einfach die Flüge oder uns richtig zu buchen, passend zu den Flügen oder uns Bescheid zu sagen. Und dann hieß es, der landet jetzt in einer halben Stunde. Wo ist denn der Fahrer? Ja, was für ein Fahrer? Ja, der landet halt jetzt. Ja, da wird er aber nicht erfreut sein, wenn keiner da ist. Sie haben uns gar nicht gebucht.
Ja. Dann hat er gesagt, er hat einen Brief geschrieben.
Nee, und dann hat er, ich hab sie doch. Schicken Sie mir die Mail hin, der sie uns gebucht haben. Hat er ja tatsächlich nicht. Also,
aber das ist ja super, das ist ja genau das Thema Unternehmertum, ne? Dass auch in diesem Bereich mal Unternehmer ist, ne? Und sagt, nicht um jeden Preis. Und ich glaube, nur so kann man auch die Qualität liefern und nicht jeder kann mit jedem. Und zum Teil gibt es ja Ansprüche, wo man einfach sagt, hab da keinen Bock drauf, weil deine Mitarbeiter sind frustriert.
Genau.
Die sagen, ich mache alles, was geht und es reicht immer noch nicht. Ja?
Genau, weil die Mitarbeiter dann auch irgendwann sagen, du, ich habe keinen Bock, das zu fahren oder ich habe keinen Bock, den zu fahren. Ja. Wir hatten jetzt vor 2 Jahren haben wir mal probiert, weil es dann immer so Richtung Grün ging und E-Mobilität und alles. Haben wir gesagt, komm, wir probieren mal ein E-Fahrzeug. Es hat genau ein Jahr gedauert und das Fahrzeug war wieder weg, weil es einfach bei uns nicht funktioniert. E-Fahrzeug funktioniert, wenn man jetzt irgendwo mitten in Frankfurt ist und muss nur zum Flughafen hin und her, funktioniert ein E-Fahrzeug wunderbar. Aber nicht bei uns in der Prärie. Wir fahren fast keine Fahrt unter 100 Kilometer. Und da wird es sehr schwierig mit der jetzigen Ladeinfrastruktur, mit den Ladezeiten, mit den Kosten, das einfach zu decken, ja, und zu sagen, okay, wir fahren jetzt umweltfreundlich und wir können das auch abhaken als umweltfreundlich. Ja.
Und was sind so die meisten Fahrten, die ihr macht? Also du sagst ja in der Regel keine klassischen Flughafentransfers. Also nimm uns mal so mit auf die Reise, was sind so eine typische Fahrt?
Die typischen Fahrten sind Köln. Köln, München, natürlich Frankfurt, klar, eine Metropole, aber jetzt nicht unbedingt nur zum Flughafen. Ja, wir fahren in den Sommermonaten viel Festivals, also auch viel DJs, viel Künstler. In den Wintermonaten fahren wir viel in die Skigebiete, Ischgl, Kitzbühel, Montafon. Ja, das sind unsere Richtungen. Aber die meisten Fahrten, die wir halt hier so abwickeln, sind wirklich so in dem Bereich Frankfurt, Köln, München, Basel oder Baden-Baden. Ja. Mhm. Unsere Kunden kommen, ich sag mal, unser Kundenkreis beginnt unten Baden-Baden und der oberste Kunde liegt irgendwo kurz vor Darmstadt und nach rechts schon Richtung Stuttgart, also Ludwigsburg die Ecke und in der Pfalz sind wir da irgendwo, ich sag mal, Landauer Bereich.
Ja. Aber das sind dann schon tatsächlich Geschäftstermine, ne? Das heißt, die sagen, hol mich im Büro ab oder in die Zentrale ab oder zu Hause und fahr mich, keine Ahnung, zu dem Geschäftspartner.
Also wir haben sehr wenig, wirklich ganz wenig Privatkunden. Gibt es natürlich auch. Also wir haben auch private Kunden, die sagen, komm, ich möchte meine Familie zum Flughafen. Da ist es oft, die finden uns dann über Google irgendwie und sagen, okay, oh, guck mal, der fährt doch auch zum Flughafen, da können wir mal anrufen. Und dann gibt es aber halt auch den Dienstleister, der mit dem Dacia Logan fährt. Nichts gegen Dacia, super Autos, aber der verlangt halt einen ganz anderen Preis. Und dann sagen die, oh, sie sind aber teuer. Es tut mir leid, aber wir bedienen halt anderes Klientel und wir würden sie gerne bedienen, aber halt das ist unser Preis und den müssen wir fahren, sonst legen wir drauf. Und nichtsdestotrotz gibt es immer welche, die sagen, okay, ich gönne mir das einfach einmal im Jahr und lass mich von einem Limousinenservice zum Flughafen fahren und wieder abholen. Und aber so wie du sagst, meiste sind Geschäftsleute. Wirklich prozentual gesehen haben wir vielleicht, würde man sagen, unter 10% Privatkunden im Jahr.
Okay. Aber es heißt, aber nicht die ganzen Fahrten sind geschäftlich, sondern es sind Geschäftskunden, aber die halt auch privat sagen, fahr mich.
Genau, es gibt auch Geschäftsfahrten, die geschäftlich abgerechnet werden, aber privat sind.
Ja, ja.
Genau, ja. Genau, also es sind viele, die meisten sind Geschäftsleute, ja, aber wir fahren auch für Geschäftsleute. Wir fahren wirklich querbeet, wir fahren ja nicht nur den Geschäftsmann, wir fahren auch mal seine Putzfrau,
ja,
weil die irgendwo hin muss. Oder,
das passiert wirklich.
Das passiert wirklich, ja. Also, dass wir die irgendwo abholen und dann irgendwo hinfahren und oder die Nanny. Ja, die Nanny irgendwo hinfahren, dass sie vor Ort ist oder so, haben wir auch schon gemacht. Oder der Kunde sagt, du pass auf, ich habe eine Unterschriftenmappe.
Ja,
ich hätte gern morgen bei mir und ich muss da ein paar Unterschriften tätigen. Ich bin jetzt aber gerade in München und ich komme da nicht weg und wir brauchen die Unterschriftenmappe in München oder in Köln oder in Paderborn. Ja, und dann fahren wir die da hoch und dann wird unterschrieben und dann fahren wir wieder zurück.
Aber wie lange bucht man euch dann? Also bucht man jetzt zum Beispiel, jetzt fahre ich von Karlsruhe sind wir jetzt nach München und dann warte, bis der Termin rum ist und am nächsten Tag zurück oder bucht man dann?
Ja. Ja, genau.
Also, aber was sind so die Regelzeiten, dass man dich mal eine Woche bucht, einen Monat, sagt man, ich brauche einen Monat einen Fahrer. Ist es auch so oder ist es wirklich
das ist
nur,
weniger eigentlich. Ja. Das ist weniger der Fall, aber so, ich sag mal, so 3-4 Tagesfahrten gibt es schon. Ja, immer wieder mal. Also wir haben auch einen Kunden, mit dem machen wir so eine, ab und an so eine Deutschlandtour, der fängt dann an. Also ist in Karlsruhe, in Karlsruhe geht's los, dann geht's weiter nach Nürnberg oder bei Nürnberg, dann bleiben wir dann einmal über Nacht, dann geht's weiter nach Berlin eine Nacht, dann geht's nach Hamburg über Nacht und zum Schluss kommt Köln und dann wieder Richtung Karlsruhe und dann waren wir 4-5 Tage unterwegs. Ja. Okay. Also das gibt es auch. Ja. Das Typische ist tatsächlich, Manager zu Terminen fahren morgens nach München hin und nachmittags wieder zurück oder nach Köln oder Frankfurt.
Was hast du denn persönlich, wenn du selbst, du fährst ja auch teilweise mit, was hast du denn da rausgezogen? Gibt es da Punkte, wo du sagst, hey, ich habe da echt Learnings, weil du kriegst ja Sachen mit und ihr seid verschwiegen logischerweise, aber dass du selbst darüber nachdenkst, in deinem Unternehmertum hast du da Themen adaptiert, wo du sagst, hey, genau das habe ich da rausgezogen aus den Gesprächen mit denen und auch vom Zuhören?
Auf jeden Fall, also man könnte Bücher schreiben über das, was man hört, was man natürlich nicht darf.
Ja. Ja.
Aber du kriegst sehr viel mit. Du kriegst also wirklich auch in geschäftlichen Bereichen lernst du sehr viel dazu. Du lernst aus verschiedenen Kreisen viel dazu. Also nicht nur aus der Baubranche oder aus der, keine Ahnung, was für eine Branche, sondern du hast wirklich Unternehmer aus allen Bereichen in den Fahrzeugen sitzen oder Manager, die sich über Dinge unterhalten, wo du dir sagst, boah, so, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ja? Wahnsinn, wie das funktioniert oder wie die Welt in diesen Firmen funktioniert. Und da kann man schon das eine oder andere für sich mitnehmen als kleines Unternehmen, ja, weil es dann doch meist die drin sitzen, größere Unternehmen leiten oder Manager in größeren Unternehmen sind.
Ja. Du sagst ja, man darf nicht drüber sprechen, ne? Und ihr Ehrenkodex, Verschwiegenheit und so weiter, müsst ihr da was unterschreiben? Oder also gibt es Firmen, die dann sagen, pass auf, du fährst jetzt hier unseren Oberguru und der hat ja auch wichtige Telefonate mit Geschäftspartnern und da kommen vielleicht auch ein paar Insights oder ein paar Zahlen oder wie auch immer und wir möchten, dass du hier so Vertraulichkeit, so ein NDA unterschreibst oder sagen die alle auf Vertrauensbasis, naja, der Sascha ist so ein Lieber, der Raffi ist so ein Lieber, der darf, der erzählt eh nichts.
Ja, die Kunden gehen davon aus. Also das würde auch nur 1, 2, 3 Mal funktionieren und dann wärst du die Kunden los. Also die Kunden würden nicht mehr kommen. Also wenn da irgendwelche Insights durchsickern nach außen und das geht schnell, also dass darüber gesprochen wird und dann hört der eine und der andere und dann kommt es zum Kunden wieder zurück und ich habe es ja aus diesem Auto erzählt bekommen, das würde sich sehr schnell rächen und du würdest die Kunden verlieren. Also es gibt wirklich wenig, ich sag mal, also es gibt keine Unterschrift, keine offizielle Unterschrift, die man irgendwo abliefert und sagt, okay, ich bin zur Verschwiegenheit verpflichtet. In der Politikbranche haben wir das schon mal gehabt, dass man, also wir waren da schon in Davos unterwegs, World Economic Forum und da unterschreibt man, da sichern die sich anders da ab und da muss man unterschreiben. Aber das ist auch eine, oder Sicherheitskonferenz München, Das sind dann aber an, also sobald es in die politische Ebene geht, ja, oder? Wir sind auch schon für die UEFA gefahren, Champions League. Da ist der Vertrag, den liest man sich gar nicht durch. Der ist so dick und egal, was du falsch machst, bist du dran.
Aber hat sich jetzt die Sicht von dir verändert auf die Menschheit, seitdem du jetzt den Job machst? Jetzt auch gerade in dem Segment, dass du Menschen oder Vorstände oder Führungskräfte auf so Niveaus anders siehst? Oder?
Nee, gar nicht. Also ich sag mal so, man kommt dem Ganzen, man kommt den Leuten ja näher. Und das ist ja bei uns, wird keiner als ich sag mal, der kleine Fahrer bezeichnet, sondern man ist dann, es baut sich ein Verhältnis auf mit der Jahre und teilweise geht es in die Freundschaft über und wo man dann auch privat auf Geburtstage eingeladen wird beim Vorstand, ja, von einem großen internationalen Konzern, ja, und da geht man auch gerne hin. Und es entwickelt sich halt persönliche Beziehungen, sage ich mal, und die kochen alle nur mit Wasser. Ja, also auch wie wir auch. Und deswegen sind sie keine besseren, schlechteren Menschen. Natürlich machen sie machen andere Jobs und verdienen anderes Geld und bewegen auch andere Dinge im Leben. Aber wie gesagt, die meisten sind sehr umgänglich und mega. Also es gibt keinen menschlichen Unterschied, dass man sagt, boah, der Vorstand von, wir nehmen jetzt mal Bosch, ist jetzt total abgehoben oder so, gar nicht. Also das sind alle ganz, ganz normale Menschen, wie wir drei auch.
Okay, und gibt es, weil das interessiert ja, glaube ich, die meisten so, ne? So ein paar Insights zu erfahren, was passiert in so einem Auto, also was kriegt man so ein bisschen mit, darf nicht drüber reden, weiß ich, aber vielleicht kannst du uns mal so, ohne irgendwelche Namen oder Firmen zu nennen, mal so die 2, 3 Geschichten erzählen, was das Verrückteste war. Klar hast du schon erzählt, Unterschriftenmappe, aber sowas, was jetzt vielleicht wir uns gar nicht vorstellen können.
Ja, also, okay. Natürlich ist es schwierig, so wie du sagst, ohne Namen oder ohne irgendwie oder Hintergrund da irgendwas zu erzählen. Aber wenn man es jetzt nimmt, Beispiel, Kunde möchte eine Handtasche für seine Frau zum Weihnachten oder hat eine Handtasche zu Weihnachten bestellt, ist mit der Frau in Kitzbühel und jetzt wäre die Handtasche nicht geliefert, ein Riesenproblem. Also greift man auf uns zurück. In Frankfurt gibt es aber keine Handtasche. Also Frankfurt hätte sie liefern sollen. Eine große Handtaschenfirma. Mhm. Aber in Amsterdam liegt noch eine. Also heißt es für uns, okay, ein Fahrer nach Amsterdam, der ist dann nach Amsterdam runtergefahren, hat die Handtasche geholt, hat die dann noch bezahlt. Also wir müssen da ein bisschen was vorauslegen. Ja. Ja, war die Handtasche bezahlt, die Handtasche zu mir gebracht und ich bin mit der Handtasche dann nach Kitzbühel weitergefahren. Und hab die ausgeliefert, alle happy. Ja? Und da fragt auch keiner, was kostet mich das? Also, oder da heißt es nur, könnt ihr es machen oder könnt ihr es nicht machen? Wenn wir es nicht machen, macht es vielleicht ein anderer, weiß man nicht. Ja? Und natürlich kriegt man sehr viel mit in den Autos, ob es jetzt die Ehekrise ist, ob es jetzt, auch wenn es Firmen schlecht geht, natürlich, auch wenn es um Zahlen geht. Also da wird auch mit Zahlen um sich geworfen, wo man sagt, boah, das hätte ich jetzt von der Firma nicht gedacht, ja. Oder dass die jetzt in die Richtung gehen oder, ja. Und da ist man natürlich klar, da hat man einfach nichts gehört, ja, und auch nichts mitbekommen und stillschweigend aussteigen und weitermachen. Ja.
Und gibt es da, also kommt man da auch so privat ins Gespräch, dass vielleicht mal ein Vorstand oder ein Unternehmer dich nach deinem Rat fragt und sagt, sag mal, wir reden jetzt von Bestandskunden, ne, oder gibt's von auch langjährigen Kunden, jetzt nicht unbedingt der einmal bucht, ist mir schon klar, aber jetzt einer, der jahrelang mit dir fährt.
Natürlich, gibt's auch. Und die sitzen dann da und sagen, Mensch, Raffi, was würdest du machen jetzt? Was würdest du machen? Wie würdest du dich verhalten in der Situation? Ich habe das Problem mit dem und dem Mitarbeiter. Wie würdest du das jetzt lösen als Unternehmer? Oder wie würdest du handeln oder so? Das gibt es schon, ja. Das gibt, also die fragen auch um Rat. Also wir haben gerade auch so, wenn wir DJs fahren, die fragen als die Fahrer, die spielen das Setup, dass sie auf dem Festival spielen oder auf dem Gig und fragen Fahrer, wie findest du mein Set? Kann ich da was verändern? Ja, oder
Feedback.
Ja. Ja, genau, so ein Feedback zu bekommen, wie würdest du das feiern oder wäre es gar nicht dein Ding, ja? Also das gibt es auch, ja. Genau.
Das ist sehr spannend. Aber das Thema, was ich so interessant finde, dass ja viele Zuhörer sicherlich denken, so umso exklusiver das Publikum, die Leute, umso erfolgreicher, umso weniger Sorgen haben die. Und so ist es ja nicht. Ja, ist ja oft so, dass sie sind genauso wie du und ich. Und das finde ich immer spannend, auch wenn ich jetzt von meiner Historie, was ich alles wenig kennengelernt habe, die haben genauso Probleme wie jeder andere auch. Da gibt es genauso mal Stress daheim, da hat man genauso Herausforderungen. Klar, da ist der Kontostand potenziell besser, aber mehr Geld verpflichtet auch und man hat halt auch mehr Verantwortung, ein höheres Risiko. Ne? Und man strebt ja immer nach mehr, mehr, mehr. Man ist ja oft der Getriebene.
Genau.
Weiß nicht, ob das immer so schön ist.
Nein, also auch die haben Sorgen. Also die sind nicht Sorgen, Geld alleine macht nicht glücklich, es beruhigt, sagt man so schön. Ja. Ja. Und auch die haben Sorgen, auch da ist der Hund mal krank oder das Kind und muss vom Kindergarten oder Schule geholt werden. Oder es funktioniert halt mal die Reiseplanung nicht so, wie man sich's vorgestellt hat. Oder die Planung, die Geschäftsplanung mit der Familienplanung funktioniert. Also ja, überschneidet sich und dann kommt man da auch in irgendwelche Probleme. Ganz klar haben die Probleme wie jeder andere auch. Also da ist es Kontostand unabhängig, ob hoch oder niedrig, ist völlig, völlig egal. Dadurch leben die nicht sorgenfreier, die haben halt andere Sorgen. Ja? Ja. Die haben andere Sorgen aber auch das bekommt man natürlich mit und ja, also man kommt auch immer wieder ins Gespräch. Natürlich, umso länger man einen Kunden hat, umso ein besseres Vertrauensverhältnis hat man zueinander, wie jetzt die Einmalbuchung oder die Portalbuchung über Sixt oder so, da hat man ja fast gar keine Bindung zum Kunden, da weiß man ja ab und an nicht mal im Voraus, wer der Kunde ist, sondern das wird dann eine halbe Stunde vorher mitgeteilt. Ja. Das gibt es auch.
Und wie läuft es ab bezüglich der Belohnung für den Fahrer? Wer ist da oder welches Klientel ist da am großzügigsten? Gibt es da Leute, weil ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt für Konzerne fährst, dann ist ja der Preis verhandelt. Der Manager ist angestellt. Der wird ja nicht sagen, ich gebe dir jetzt nochmal 100 Euro extra, weil es so schön war potenziell, sondern eher der Eigenunternehmer. Ihr fahrt ja auch für einzelne Influencer, die über 1 Million Follower haben. Die sind sicherlich dann nochmal anders strukturiert. Genau. Würde ich vermuten, wie jetzt im Konzern, wo ich sage, der Preis ist verhandelt. Was würde ich dem Fahrer dann potenziell extra geben vom Grundsatz?
Genau, also die meisten, jetzt, wenn wir jetzt gerade das Thema Trinkgeld ansprechen, das sind meistens Unternehmer, die halt sehr viel erreicht haben und privat unterwegs sind. Ja. Also die großen Konzerne, für die wir fahren, so wie du sagst, da ist der Manager, der Vorstand angestellt, da sind sehr wenig Trinkgelder unterwegs. Ja. Ja, aber der Unternehmer, der sich's gönnt, irgendwo hinzufahren mit uns oder auch privat mit uns irgendwo hinzufahren oder auch über mehrere Tage, da wird dann der Fahrer dann auch dementsprechend mit Trinkgeldern belohnt. Oder teilweise auch bei Portalbuchungen aus arabischen Ländern, da haben wir das Gefühl, die haben gar kein Verhältnis zu Geld. Also das ist für die nur so bedrucktes Papier und das schmeißen wir um uns ein bisschen. Und wenn die sehr zufrieden sind, dann entlohnt die das wirklich sehr, sehr großzügig.
Okay, sprich mal in Zahlen.
Sehr, sehr großzügig. Wir hatten tatsächlich mal eine Scheichtochter, die in Baden-Baden unterwegs war. Und für die wurden zwei Fahrzeuge bestellt über ein Portal. Und wir haben sie dann zum Frankfurter Flughafen gefahren. Mhm. Also zum Frankfurter Flughafen mit zwei Fahrzeugen. Einmal eine Limousine für sie und ein Van fürs Gepäck. Also die hatte, keine Ahnung, gefühlt 25, 30 Koffer dabei. Ja, die war im Brenners.
Da war keine Handtasche aus.
Genau, ja. Und dann haben wir die zum Flughafen gefahren und am Flughafen auch direkt in den VIP-Bereich und die war so happy und so angetan und dann sagt sie, ja, alles klar, vielen Dank, das war sehr toll bei euch und ich lasse das Trinkgeld, lege ich auf den Beifahrersitz und vielen Dank. Und wir haben dann die Koffer dann noch mitgeholfen. Also ich bin die Limousine gefahren und mein Fahrer den Van und ich habe die Koffer dann mit ausgeladen und hinterher sind wir da rausgefahren und ich gucke auf den Beifahrersitz und es liegen 1.500 Euro auf dem Beifahrersitz. Trinkgeld für einen Weg von Baden-Baden nach Frankfurt.
Also 200 Kilometer.
Genau. Baden, ne?
Da macht Spaß.
Da macht Spaß, ja. Natürlich, klar. Da,
aber es ist auch eine Wertschätzung euch gegenüber, dann genau, macht er viel richtig, ja.
Genau,
abgesehen vom Auto.
Genau, das war, aber da hat man so das Gefühl, da ist kein Bezug zu Geld da, weil ich meine, das ist für die 1500, das ist wie wenn uns ein Fünfer aus der Tasche fällt und wir es irgendwo verlieren. So war es bei ihr, glaube ich, ja. Und aber so das normale, übliche, ich sag mal hier 50 oder so, so diese, so der 50er ist eigentlich so das meist gegebene, sage ich mal, 50, 100. Also wir hatten auch schon Kunden, die durchaus mehr, 100 und 200 hatten wir auch immer wieder mal, ja.
Jetzt hast du ja vorhin die Geschichte erzählt mit der Tasche von der bekannten Marke.
Ja.
Kannst du ja noch ein, zwei raushauen, dass man ein Gefühl bekommt, dass Tasche, ja, ist ungewöhnlich, aber kann man sich schon ausmalen, wenn jemand sehr vermögend ist und sagt, ich brauche was schnell, dann ist egal, was es kostet, überspitzt gesagt. Man sagt ja auch oft, ne, umso später man an Geschenke denkt, gerade für die Frau, umso teurer wird es. Ne? Man sagt, ich plane das nicht ein.
Genau, wer die Feuerwehr ruft, muss die Feuerwehr bezahlen, ja, sage ich
so
auch.
Ist,
ja,
es. Genau. Ist es bei dir so, Michael?
Das kennst du ja auch, oder?
Nee.
Parfüm und so weiter.
Nee, also, ja, wie gesagt, das, umso kurzfristiger die Buchung, umso natürlich muss man den Preis auch irgendwo regulieren, weil wir müssen ja auch springen. Ja? Also wir müssen vielleicht umdisponieren, sitzen nicht alle auf der Couch und sagen, okay, wir warten mal, bis ein Auftrag reinkommt und dann fangen wir an zu springen und dann geht's los. Das ganze Geschäft ist tatsächlich schon ein bisschen, ich sag mal, wenn man es vor wenn man es vor 15 Jahren betrachtet hat, war die Buchung doch eher längerfristig, also auf lange Zeit gesehen. Das Ganze hat sich ein bisschen verkürzt. Aber es ist nicht dieses Taxi anrufen und wir fahren los, sondern es wird schon in der Regel, ich sag mal, 3-4 Tage im Voraus gebucht, was vorher eine Woche war oder so. Ja. Und es gibt aber auch Fahrten, wir haben jetzt schon bereits Fahrten in der Dispo für 2027.
Mhm.
Ja. Und da gucken die Leute auch danach.
Ja, okay.
Okay, du sagst, das hat sich da in der Buchungsgeschichte schon verändert, ne? Also alles spontaner, kurzfristiger und so. Gibt es noch Sachen, wo du sagst, das hat sich jetzt, also wenn man jetzt mal überlegt, zu deinen Anfängen oder vielleicht nicht ganz in den Anfängen, sondern in der Zeit, wo du mit luxuriöseren Autos und anderen Kunden gefahren bist, zu heute, was hat sich so in der Zeit geändert? Ich meine, es ist viel passiert, Corona, Wirtschaft, unsere Zinskrise und so weiter und so fort, natürlich auch wirtschaftlich. Ich meine, wir haben, ich glaube, letztes Jahr die höchste Insolvenzwelle gehabt, die es also zumindest in relativ langer Zeit gab. Hat sich in der Zeit was verändert, oder?
Also wir merken es Gott sei Dank nicht. Also was jetzt die Fahrtenbuchungen anbelangt oder die Stückzahl der Fahrten anbelangt oder auch die Strecken, das verdanken wir unserem guten Klientel natürlich ganz klar. Wir hier in unserer Region sind doch sehr stabil, sage ich jetzt mal, was das Wirtschaftliche anbelangt. Was wir gemerkt haben, dass es halt einfach alles hektischer wird. Ja, also es wird kurzfristiger gebucht, also nicht mehr so lange im Voraus. Es wird auch viel umgebucht, ja, oder es wird auch mal storniert. Aber dann sind halt Stornokosten mit verbunden und müssen auch bezahlt werden. Wir haben auch immer wieder mal Fahrten. Es wird eine Fahrt gebucht, wir fahren hin, keiner da. Dann gibt es das No-Show und dann ist die Fahrt aber bereits schon bezahlt und zwar zu 100% und es bleibt auch dabei. Ja. Also das gibt es natürlich auch. Ja. Aber natürlich, klar, Corona hat viel bewirkt. Corona, es war eine ganz, ganz, ganz schwierige Zeit für uns, weil ist ja klar, die Flüge sind auf Null, unsere Buchungen sind auf Null, die Meetings sind auf Null und man hatte trotzdem seine 4, 5, 6 Fahrzeuge auf dem Hof stehen, die mussten bezahlt werden, die Fahrer mussten bezahlt werden, halt in Kurzarbeit, wie auch immer. Und da musste man schon gucken, wo oder wie man über die Runden kommt. War eine schwierige Zeit, also wirklich schwierig. Da hat es auch den einen oder anderen Limousinenunternehmer, das hat den Hals gekostet, ja, genau.
Glaube ich.
Okay, ich meine, du hast ja auch jetzt nicht nur den Limousinenservice, sondern du sagst auch Bus und so weiter, ne? Ich weiß nicht, Fahrschule, bist du noch aktiv?
Weniger. Also ich bin in der Fahrschule mit als Fahrschulleiter mit eingetragen, schau drüber und Ich bilde als auch mal einen Fahrschüler aus, wenn jetzt jemand kommt aus einem bekannten Freundeskreis, dann sage ich schon, komm auf, das mache ich schön selbst. Mhm. Ja, mal Motorradführerschein. Was ich ab und an mal mache, dass ich mal einen Busfahrer ausbilde, weil mir das selber Spaß macht. Mhm. Und ja, ansonsten, ich bewege mich eigentlich so immer zwischen Office und meinen Spezialkunden, sage ich mal. Ich habe so 3-4 Kunden, die ich gern selbst bediene. Vielleicht sind es auch 5. Oder es gibt auch den einen oder anderen Kunden, der sagt halt, Raffi, wenn du mich nicht fahren kannst, dann sag mir, was es kostet, damit du mich fährst.
Wahnsinn.
Und
also das heißt, die Kunden sagen dann schon, ich möchte entweder mit dir fahren oder einen bestimmten Mitarbeiter.
Das gibt's schon, ja. Ja, also jeder, es muss ja persönlich irgendwo passen. Man muss sich mögen, man ist ja als 3, 4, 5, 6, 7 Stunden miteinander unterwegs und muss vielleicht auch oder möchte ein Gespräch, oder bei anderen Kunden weiß ich, der will gar kein Gespräch. Der will eigentlich nur seine Ruhe und so wenig wie möglich von außen, und der will eigentlich nur schlafen, weil das die Zeit ist, die Zeit, die er bei mir sitzt, die nutzt er zum Ausruhen und nicht zum um ein Gespräch aufzubauen. Und dann hat man halt schon so eine Priorisierung. Also es gibt es auch bei Kunden, die dann sagen, also du wärst gut, oder der Fahrer oder der oder die Fahrerin finde ich super. Also man schaut halt schon danach, ja.
Aber wie findest du das richtige Personal? Weil ich meine, also jemand muss Auto fahren können, auch klar, aber worauf legst du deinen Wert gerade in der Suche? Und gibt es männlich und weiblich, weil du gesagt hast,
ja, es gibt männlich und weiblich. Tatsächlich, okay. Es gibt tatsächlich männlich und weiblich, ja. Und tatsächlich kommen Mädels sehr gut an, weil es halt ein Mädel ist. Und ich weiß nicht, man tritt der gegenüber anders auf. Und wie sucht man das Personal? Ja, Personal ist auch ein Problem. Ich sage mal, im Limousinenbereich, muss ich sagen, sind wir sehr gut aufgestellt. In der Fahrschule ist es eine Katastrophe. Ja. Da Fahrlehrer zu finden, funktioniert gar nicht. Aber ja, man schaut sich um, man hält die Augen und Ohren offen, und meistens kommen die Leute auf einen zu, die dann gehört haben von Freunden, Bekannten, und dann schaut man sich die Person an. Ich habe aber auch Fahrer, die nebenberuflich bei mir arbeiten, die zum Beispiel als Hauptberuf bei der Polizei sind. Ja. Ja, okay. Und oder Rentner, ja, die nebenbei sich, die noch sehr fit sind, ja, oder in Frührente sind und dann bei mir nebenberuflich fahren oder auch andere Berufe ausüben, oder auch unser feste Fahrer, ja. Und
ich stelle mir davor, dass man gutes Klientel finden wird im Hotelleriebereich als Beispiel, ja. Also aufgrund von der Ausbildung. Aber habt ihr da auch so ein eine feste Rule, was muss man anziehen? Also wie man sich jetzt klassischer vorstellt in der Vergangenheit oder vom Fernsehen.
Der Fahrer mit dem Anzug.
Genau, Fahreranzug und Hut auf. Gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Kunden, wie du beschrieben hast vorhin, die sagen, ich möchte aber haben, dass man erkennt, dass ich der Guru bin, sitzt hinten rechts und der andere hat einen Hut auf. Gibt es das noch, oder?
Nee, das ist eigentlich verschwunden. Irgendwann ist es verschwunden, so dieses typische, diese Anzugfahrerei, die... Es gibt die Kunden nach wie vor, aber ganz, ganz wenig. Die meisten Kunden sagen, komm ganz normal. Casual, klar, natürlich nicht. Jetzt irgendwie
in Jogginghose,
Flipflops an. So. Das geht natürlich nicht. Aber normales Business-Outfit. Und oft ist es bei den Kunden, also immer wieder auch bei den Kunden, dass sie das gar nicht wollen, dass man als dieser Guru gesehen wird, der dann da chauffiert wird. Teilweise halten wir 200-300 Meter vor dem Meeting an, und der Kunde läuft den Rest.
Okay.
Und sagt dann, du, ich will aber eigentlich gar nicht, dass die sehen, mit was ich hier ankomme. Park bitte weiter weg, und ich komme dann zu dir gelaufen.
Jetzt kam der mit Mercedes und ich wollte mit dem BMW fahren. Ja, und aber wie selektierst du denn also jetzt dein Personal? Das heißt, du hast einen Bewerber. Ich meine, klar, du als Fahrlehrer, das heißt, du sagst, steig ein, fahr mal eine Runde, ich fahre mit dir, kann er richtig bremsen, kann er richtig schalten, wobei es sind ja Automatik, aber also selektierst du dann tatsächlich nach seinen fahrtechnischen Kenntnissen, oder sagst du...
Auch so ein bisschen nach der Persönlichkeit.
Ja.
Also nicht jetzt unbedingt nach dem aussehen, aber schon einen Ticken mit, also ohne jemanden diskriminieren zu wollen, aber irgendwo, er muss ja was da, oder die Person muss ja was darstellen, ja, dann natürlich Deutsch- und Englischkenntnisse werden ganz gut, ja. Wobei wir auch schon einen Fahrer hatten, der tatsächlich nur Englischkenntnisse hatte, keine Deutschkenntnisse, reicht aber vollkommen aus.
Ja. Ja,
also in der Branche reicht es vollkommen aus. Und dann schaut man sich den an und man probiert. Man schickt den Fahrer erstmal zu einem Kunden, bei dem man weiß, dass man da ein ehrliches Feedback bekommt. Und ich frage dann den Kunden, wie fand ich den Fahrer denn? Und dann, ich habe so meine 2-3 Kunden, wo ich weiß, da bekomme ich ein ehrliches Feedback, ohne dass der Kunde dabei eingeschnappt ist. Mhm. Also ohne, dass er sagt, boah, das war gar nichts und ich will gar nichts mehr von dir hören, sondern er gibt mir ein ehrliches Feedback und sagt aber, ja, vielleicht denn nicht mehr. Also, und vielleicht tut er deinem Unternehmen nicht gut, also überleg dir das nochmal. Hatten wir auch schon. Ja, wirklich, hat man wirklich auch schon Fahrer eingestellt und der Top-Eindruck, auch top gepflegt, alles super, Umgangsformen und konnte aber kein Auto fahren. Also konnte wirklich Vollgas oder Vollbremsung so auf die Art, ja. Keine vorausschauende Fahrweise, teilweise verfahren auf Wegen, die eigentlich die jetzt nicht kompliziert sind. Mhm. Und da hat bei uns genau 2 Fahrten gemacht, das war's. Ja, und dann musste man wieder gehen lassen, weil es nicht funktioniert hat. Also was man dann von den 2 Fahrten gehört hat, war halt ausschlaggebend dafür, dass man gesagt hat, nee, sorry, tut uns leid.
Aber gibt es auch so Anforderungen bei den Schönen und Reichen, hat Daniel vorhin gesagt, dass man sagt, der Fahrer muss Kampfsport-Erfahrung haben, weil mir ist wichtig, dass er eine Doppelrolle hat, also er soll Fahrer sein, aber es soll auch schlagkräftig sein, wenn es brennt.
Das nicht. Also dann kommen schon eher die Personenschützer in Frage. Das gibt es auch in der Branche, dass dann bei uns ganz selten, dass ein Kunde sagt, er hätte jetzt keinen Personenschützer, aber auch da hätten wir eine Firma, auf die wir zurückgreifen können, die uns dann ausgebildete Personenschützer stellen können. Und das ist teilweise auch bei Promis und Influencern, die brauchen ja immer mehr, weil ja die Öffentlichkeit so auf die drückt, dass die immer mehr sich schützen müssen. Auch die sagen teilweise, ja, also manche sagen, ja, okay, ich brauche, dann bringen sie eigene mit. Die fahren dann mit oder fahren mit einem zweiten Fahrzeug hinterher. Oder wir probieren über eine Partnerfirma zu stellen. Das gibt es auch. Ja.
Okay.
Und manche andere sagen, obwohl sie sehr groß sind und, sage ich mal, auch sehr stark in der Öffentlichkeit stehen, die sagen, du reichst mir schon.
Ja. Genau. Okay, und jetzt gerade Thema Promis. Ne? Jetzt hatten wir die ganze Zeit das Unternehmertum, also Unternehmer und angestellte Manager, Vorstände. Thema Promis. Da fährst du ja auch ein paar, ich würde jetzt mal sagen, recht bekannte Leute. Ja. Jetzt im Verhältnis zu den Managern, wie ist das Fahren mit diesen Personen? Also sind die genauso drauf? Oder man hört ja mal öfter, dass auch gewisse Prominente dann natürlich so ihre Eigenarten haben und extrem hohe Ansprüche, die vielleicht auch, wo man sich an den Kopf langt. Erzähl mal vielleicht dazu was. Vielleicht hast du auch die ein oder andere Geschichte dazu.
Ja, bei Promis ist es ein bisschen verrückter. Ich sag mal, wir fangen mal bei den Influencern an. Die Influencer sind ja sehr schnell, sehr hoch in die Öffentlichkeit und haben Wahnsinns-Follower, verdienen auch gutes Geld und die sind eigentlich sehr bodenständig. Also wir haben jetzt keine in unserem Repertoire, die sich ihre irgendwelche Manieren angeeignet haben, wo man sagen muss, boah, da muss man aufpassen und das und das und jenes. Bei Prominenten kommt es, denke ich mal, mit der Jahre, dass die sich dann bestimmte Rituale aneignen, wo die sagen, aber das hätte ich gerne so und so oder das hätte ich gerne so und so oder ich bestelle mir für das Fahrzeug, ich hätte gern Orangensaft, aber nur von dieser Firma, das Wasser von der Firma, dann hätte ich gerne M&Ms, aber nur die gelben, nicht die braunen, ja, und das bestelle ich mir in Mengen, wo ich weiß, auf der Fahrt kann der das gar nicht essen. Ja. Das geht gar nicht, ja. Da kann das gar nicht verzehren, das ist gar nicht möglich. Aber es ist da. Es ist da, es wird gewünscht, es ist da, es wird bereitgestellt. Und dann im Endeffekt heißt es dann, können wir noch kurz bei McDonald's vorbeifahren? Dann denke ich so, Moment, ich fahre dich gerade in ein 5-Sterne-Hotel, das hat eine Bombenküche. Und dann sagt dann zu mir, keine Küche ist so gut wie McDonald's. Und dann kehren wir bei McDonald's ein. Also ist wirklich passiert, auch bei einem prominenten Sänger, der bei uns hier in der Gegend unterwegs war und der dann gesagt hat, ja, keine Küche ist so gut wie McDonald's, lass uns da ein paar Cheeseburger holen. Und wir sind dann mit den Cheeseburgern und Chicken Nuggets in das Fünf-Sterne-Hotel einmarschiert.
Gut, Geschmäcker sind verschieden.
Ne? Genau. Und, ja.
Hast du auch was abbekommen?
Genau. Tatsächlich, ja. Und anders wiederum ist auch so, dass dann auch manche, die wirklich gar nicht den Anspruch stellen können und dürfen, sich dann beschweren. Hat man auch schon einen DJ, der jetzt keine Wahnsinnsgröße ist, also da haben wir viel größere, dem schicken wir eine S-Klasse für eine Abholung, für eine Fahrt von Freiburg nach Köln, über eine DJ-Agentur gebucht und dann klingelt morgens, also der ist morgens, glaube ich, um 4 nach dem Gig abgeholt worden, dann klingelt mein Telefon, ruft mich die Agentur, die Tourmanagerin an und sagt, was habt ihr denn da für ein Auto geschickt? Sag ich, eine S-Klasse, Langversion. Ja, er hätte da keinen Platz. Ja, Moment, wie, er hat da keinen Platz? Also mehr geht nicht. Also wenn, dann hätte man, also was Größeres wäre dann, also im Limousinenbereich wäre nur noch der Maybach, aber dann müsste auch ein Maybach bezahlt werden. Wir könnten den auch besorgen, ist gar kein Problem. Aber jetzt ist halt die, also es war auch eine S-Klasse oder First-Class-Fahrzeug vereinbart und ich kann mir nicht vorstellen, dass er da keinen Platz hat. Naja, sie musste das erstmal prüfen und hin und her. Und sie war dann, also die Tourmanagerin war in Köln, der kam in Köln an und sie schaute in das Auto rein und sag mal nochmal telefonieren, sage ich, und was sagst du? Ah ja, ich kann den Vordersitz mit meinem Bein gar nicht erreichen, so viel Platz habe ich in einem Auto noch nie gesehen. Mhm. Sage ich, ja, was ist mit deinem DJ los? Naja, war vielleicht ein bisschen drüber, sage ich, ja, vielleicht zu viel von allem. dann haben wir das Problem geklärt, aber das gab es dann auch schon. Aber im ersten Moment war der Fahrer dann der sich, sage ich mal, rechtfertigen muss, warum diese lange S-Klasse doch so kurz ist und warum der DJ da so wenig Platz hat. Also er hatte aber genug Platz. Ja. Genau.
Spannend.
Ja, das sind schon verrückte Geschichten, ne, die man da erlebt. Ja. Würdest du, wenn du jetzt mal zurückdenkst, würdest du es nochmal so machen?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also das Geschäft macht mir Spaß, richtig Spaß. Es macht mir auch mehr Spaß als die Fahrschule. Man lernt halt wirklich Wahnsinnsleute kennen, die halt wirklich in verschiedene Richtungen gehen, die verschiedene Dinge auf der, ich sag mal, auf der ganzen Welt verändern oder steuern. Ja? Und das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Natürlich hat man selbst auch die ein oder anderen Vorteile, wo man sagt, ich kenne den oder ich kenne den. Oder wenn man die Leute dann in die Hotels bringt, dann kennen die einen schon und sagen, ach, guck mal, das ist der Fahrer von. Oder oder auch auf Festivals, großen Veranstaltungen dabei zu sein, großen Konzerten und so. Das macht schon Spaß, das Ganze da auch zu koordinieren und zu machen, zu tun oder solche Dinge wie UEFA Champions League oder so. Das ist schon Wahnsinn, das macht schon Spaß. Also das zu managen, das auf die Beine zu stellen, dass man sagt, okay, da sind jetzt mehrere Fahrzeuge unterwegs und alles passt on point und keiner wird irgendwo vergessen und also macht Spaß, auf jeden Fall.
Gab es da auch schon mal ein Geschenk, wo du sagst, jetzt abgesehen von Trinkgeld, wo du gesagt hast, hey, ich habe da mal eine Recognition bekommen, wo ich sage, da erinnere ich mich heute noch dran, das war Wahnsinn. Jetzt war Beispiel ein Künstler, der wird ein Bild malen, malt ein Bild für dich. Irgendwo, wo du sagst, hey, echt, das ist...
Ja, es gab es tatsächlich. Also es gibt dann immer wieder mal auch so, wenn die Unternehmer dann selber irgendwie noch Firmen haben, wie jetzt... ich habe einen Unternehmer, der ist mitbeteiligt an Brioni, die Modemarke, und wenn dann da halt Sachen rüberkommen und man die Sachen dann googelt und den Wert dann davon sieht, denkt man, ach Gott, will ich gar nicht anziehen, ist mir viel zu wertvoll, will ich gar nicht kaputt machen. Aber auch sowas natürlich kommt, kommen solche Geschenke da mit rüber, ja, oder ja, das auf jeden Fall, oder Mitbringsel aus dem Urlaub oder so, gab es auch schon, ja, dass die Leute dann einfach was mitbringen und so.
Super.
Gab es auch schon, ja, tatsächlich, ja, macht auch Spaß.
Das ist sehr cool, ne? Also auf jeden Fall eine sehr schöne Wertschätzung, ne? wenn man so Sachen bekommt. Und mal wieder zum Schluss eine wichtige Frage. Was war die unvernünftigste Entscheidung, die du jemals getroffen hast? Also mal abgesehen, vielleicht ist das E-Auto nicht richtig vollgeladen, aber ja, muss nicht beruflich sein, kann auch privat sein.
Die unvernünftigste Entscheidung. Also das E-Auto war wirklich ein Riesenflop. Naja, das Problem war wirklich, die Fahrer wollten damit nicht fahren, weil es halt ihm nie gepasst hat mit dem Laden oder die Ladesäule war belegt, die Ladesäule war defekt. Also ich würde jetzt tatsächlich für diesen Limousinenbereich nie wieder ein E-Fahrzeug anschaffen, außer ich werde es irgendwann müssen, aufgrund der politischen Lage, wie auch immer. Was war denn unvernünftig? Fällt mir jetzt wirklich so nichts sonst dazu ein, dass man sagt, so markenbezogene Fahrzeuganschaffung, immer eine schwierige Nummer. Also man muss halt immer up to date bleiben, man muss halt immer, ich sag mal, fast das neueste oder das neueste Modell haben. Die älteren Fahrzeuge werden dann einfach nicht mehr gebucht. Personal natürlich, man muss sich sein Personal gut suchen. Also da gab es auch schon mal die eine oder andere Fehlentscheidung. Das kristallisiert sich aber sehr schnell raus und dann muss man sich halt davon trennen und muss andere Wege gehen und probieren, andere Wege einzuschlagen. Ansonsten passt alles eigentlich soweit, muss ich sagen. Und ja.
Super.
Das war doch ein sensationeller Abschluss, oder?
Absolut. Also nochmal ganz vielen Dank, dass du gekommen bist. Danke für die kurze Einfahrt hier.
Vielen Dank für eure Einladung, hat mich sehr gefreut.
Hat wirklich Spaß gemacht.
Ja, von mir auch vielen Dank. Und ich will auch mal hinten drin sitzen und mich fahren lassen. Also wir bleiben in Kontakt.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank und bis bald.
Bis dann. Ciao.